Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ute Reckers ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. Nach Monaten der föderalen Einzelwege in der Corona-Politik soll nun der Bund mehr Macht bekommen. Wir blicken heute nach Thüringen, wo die Infektionszahlen nach wie vor sehr hoch sind, und ziehen Bilanz. Außerdem geht's heute bei uns nach Bremen, wo Konzertveranstalter eine Bühne für Bands geöffnet haben, für Konzerte mit Livestream ins Internet. Und wir gucken uns die schlechten Verkehrsverbindungen auf dem Lande mal genauer an, am Beispiel Mittelhessen. Die nächste Videoschalte zwischen den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer und dem Kanzleramt, die für Montag geplant war, ist erstmal abgesagt. Der Bund soll dafür bei der Pandemiebekämpfung mehr Macht erhalten. Die Ministerpräsidentenkonferenz als entscheidendes Gremium der Pandemiepolitik galt zuletzt als zu handlungsschwach, zu zerstritten. Und widersprüchlich waren die Corona-Maßnahmen nicht nur zwischen den Bundesländern, widersprüchlich waren sie oft genug auch innerhalb der einzelnen Bundesländer. Wenn wir jetzt das Beispiel Thüringen herausgreifen, heißt das also nicht, dass es nur in Thüringen schwierig war. Aber Thüringen ist eines der Bundesländer, die am schwersten von der zweiten und dritten Corona-Welle getroffen worden sind. Woran das liegen könnte, hat unser Landeskorrespondent Henry Bernhard recherchiert.
Martin Vogel lebt in Jena, einer Stadt, die es mit den Corona-Regeln von Anfang an sehr genau genommen hat. Er war nur zum Einkaufen unter Leuten, sagt er. Wo er sich genau infiziert hat, wisse er nicht. Anfang März muss es gewesen sein. Zum Glück hatte der Jena nur sehr milde Symptome. Seinen Mann Wolfram Stock hat es schlimmer erwischt.
Dann bin ich dann auch in Quarantäne gegangen und habe dann am nächsten Tag schon so Gliederschmerzen gehabt. Dann ging es wieder weg und dann hatte ich so ein paar Tage später dann Fieber und das ging so auf 38,8 hoch, mehrere Tage. Und da hatte ich halt so ein paar Tage abends dann schon so ein bisschen Angst, dass ich doch ins Krankenhaus muss, und das wollte ich ja unbedingt verhindern. Aber das ging dann wieder besser und seitdem ging es so kontinuierlich besser, Husten so, aber das ging nicht weg. Also wir waren dann zum ersten Mal nach 2,5 Wochen, da war ich noch positiv, dann nach 3 Wochen war ich noch positiv und jetzt habe ich am Samstag erfahren, dass ich wieder negativ bin.
Wolfram Stock und Martin Vogel sind zwei von etwa 100.000 Thüringern, die sich bislang infiziert haben. Das heißt, dass mindestens jeder 20. Thüringer infiziert war oder ist. Etwa 3.500 sind gestorben. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow scheint zunehmend ratlos, wie er im ZDF-Morgenmagazin bekennt.
Ich kann Ihnen sagen, was mir nicht gefällt. Mir gefällt das Virus nicht. Ich würde es genauso gerne loswerden, wie es die Bevölkerung loswerden möchte. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass die Bevölkerung genauso müde ist, wie auch Politik müde ist.
Ramelow verweist vorsichtig darauf, dass es vermutlich zu viele Ansteckungen im privaten Rahmen gibt, die von keinem Lockdown, von keiner Schul- oder Geschäftsschließung verhindert werden. Sicher, ein Blick auf die Karte macht klar, dass die Welle der Infektionen von Tschechien aus über Sachsen und Bayern nach Thüringen gekommen ist. Sie traf auf eine Bevölkerung, die angesichts der extrem wenigen Corona-Fälle in der ersten Welle im letzten Jahr nachlässig geworden war. Verstärkt aber auf dem Land und in Kleinstädten, weniger in den großen Städten. Petra Dickmann, Intensivmedizinerin und Leiter des Bereichs Public Health an der Uniklinik Jena, vermutet eine hohe soziale Kohärenz.
Also die Art, dass Menschen gerade in ländlichen Regionen sehr intensiv zusammen sind. Und dass dort auch, gerade weil es im Bekannten- und Freundeskreis dann darum geht, gar nicht so sehr die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen zu ergreifen, also Maske zu tragen, Abstand zu halten, sondern tatsächlich mit seinen Kumpels und in der Familie in der Garage zu sitzen und ja zusammen zu sein. Diese kleinen informellen Treffen, die ein Infektionsgeschehen befeuern.
Ein paar Schlaglichter der Unbekümmertheit auf dem Thüringer Land drangen nach draußen. Die fröhliche Corona-Leugner-Demonstration in Hildburghausen, der illegale Faschingsumzug in Jüchsen, der Unwille von 2/3 der Lehrer und Schüler im Landkreis Hildburghausen, sich testen zu lassen. Jeweils zu Zeiten und an Orten mit extrem hoher Inzidenz von 300, 400 bis über 600. Der Jenaer Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent hat dazu die These aufgestellt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Zustimmung zur AfD und hohen Corona-Inzidenzen. Beweise dafür hat er nicht, eher Indizien, eine Studie sei in Arbeit. Aber der Gedanke ist nicht ganz von der Hand zu weisen, gab doch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke im vergangenen Sommer die Parole aus:
Corona ist vorbei.
Und von dieser Haltung ist Höcke bis heute nicht wesentlich abgewichen.
Für mich ist diese Corona-Pandemie eine herbeigetestete Pandemie.
Bei einer Wählerzustimmung für die AfD von satt über 20% und deutlich höher auf dem Land und in den Corona-Hotspots wäre ein Zusammenhang zumindest nicht abwegig. Aber auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich höchst wankelmütig in Sachen Corona verhalten. Nach dem Sommer mit niedrigen Ansteckungszahlen hat er die Gefährlichkeit des Virus relativiert und war gegen den Lockdown im November.
Ich habe mich von Hoffnungen leiten lassen, die sich jetzt als bitterer Fehler zeigen. Ich habe es noch genau im Ohr, dass die Bundeskanzlerin eindringlich gesagt hat, es werden Zahlen auf uns zukommen, da werden wir noch sehr wünschen, dass wir sie wieder hätten. Und ich muss sagen, sie hat recht gehabt und ich habe Unrecht gehabt.
Zu Beginn dieses Jahres dann gab Ramelow wieder eine harte Linie vor.
Ich merke, dass bei mir in Thüringen gerade die Hütte brennt. Es ist kein Platz mehr für Lockerung und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung.
Nur um wenig später, im Angesicht rasant steigender Corona-Infektionen im Land, zur Bundesgartenschau nach Erfurt einzuladen, die Ende April öffnen soll. Eine völlig unklare Linie in Sachen Corona also vom Ministerpräsidenten. Petra Dickmann von der Uni Jena warnt vor einer Überlastung der Intensivstationen.
Wir sind sozusagen am Überlaufen. Wir haben jetzt eine Belastung von 30-35% auf Intensivstationen von Covid-Patienten, was dazu führt, dass ein Teil von der Krankenversorgung einfach stillsteht und auch, dass Patienten innerhalb von Thüringen verlegt werden.
Aktuell sind in Thüringen 205 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Es gibt noch knapp 96 freie Betten.
Deswegen ist meine Perspektive darauf, man muss das Infektionsgeschehen mit allen Mitteln eindämmen. Es reicht nicht zu sagen, wir haben noch Platz auf Intensivstationen und deswegen geht mal schön alle einkaufen. Das halte ich für unethisch.
Ein Modellversuch zur Lockerung in Weimar in der vergangenen Woche endete mit massiv gestiegenen Infektionszahlen und ohne wissenschaftliche Erkenntnis. Bei den Schulen gibt es ein ähnliches Hin und Her wie in allen Bundesländern. Einige Landkreise mussten die Schulen im März, nachdem sie für die Jüngeren nach monatelanger Schließung wieder geöffnet hatten, nach 1 bis 2 Wochen wieder schließen. Immerhin, bei den Impfungen hat sich Thüringen vom letzten auf die vorderen Plätze in Deutschland vorgearbeitet, mit inzwischen 14 verabreichten Erstdosen pro 100 Einwohner.
Bei all den Diskussionen um Öffnungen und Schließungen und harte und härtere Lockdowns bleibt ein gesellschaftlicher Sektor außen vor, der Kulturbetrieb. Theater, Kinos, Konzertsäle, Clubs sind dicht. Bestimmte Kulturevents wie zum Beispiel Bandkonzerte oder Clubpartys finden seit 13 Monaten nicht mehr statt. Mit einer Ausnahme. In Bremen wird seit Januar die Konzertbühne Pier 2 wieder bespielt. Bands treten hier auf, wenn auch ohne Menschenmassen vor der Bühne und mit Livestream ins Internet. Lisa Maria Röhling hat sich das angeschaut.
Einfach. Die am lautesten reden, sagen nicht auch die meiste Wahrheit.
Der Rapper Mackes steht im Scheinwerferlicht der Bremer Konzerthalle Pier 2. So wie schon unzählige Künstlerinnen und Künstler vor ihm. Normalerweise drücken sich vor der Bühne hunderte Menschen dicht aneinander, singen lautstark mit oder tanzen, schweißgebadet.
Hätte es dir auch im Tresen direkt in dein Gesicht gesagt.
Normalerweise. Aber der Stuttgarter Musiker steht nicht wie sonst mit seiner Band Orsons auf der Bühne, sondern hat nur seine Gitarre dabei. Und während Mackes im Pier 2 alles gibt, sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und sehen den Rapper übers Internet im Livestream.
Wir sind hier im Pier 2 in Bremen. Ihr seid da draußen. Ich hab Bock mit euch zu spielen. Ich hab Bock, die alle für mich allein zu haben. Ich will einfach ein paar Songs spielen. Grüße raus an ihr in der Hand.
Musikerinnen und Musiker zurück auf der Bühne, das macht das Bremer Projekt Club 100 möglich. Das Ziel? Zurück zum Live-Konzert, vor allem für die, die sie machen. Die Idee dahinter stammt von Bremer Veranstaltungsmanager Gero Stubbe.
Das ganze Konstrukt Club 100 ist quasi geboren relativ schnell nach dem ersten Lockdown um den 15. März rum, 2020. Da habe ich meinen Kollegen Olli Brock angerufen und gesagt, Olli, wenn wir hier jetzt rumsitzen und uns das alles angucken, werden wir irgendwie nicht glücklich. Lass mal etwas überlegen.
Die beiden Projektleiter schlossen sich schnell mit Veranstaltern, Clubbetreibern und dem Bremer Netzwerk Clubverstärker zusammen. Das Team erarbeitete Konzepte für sichere Live-Auftritte in Konzerthallen, tauschte sich mit Gesundheitsbehörden aus. Denn die Konzerte sollten wieder auf Bühnen stattfinden und nicht, wie so oft seit der Corona-Pandemie, aus Wohnzimmern gestreamt werden. Zusammen mit der Bremer Landespolitik wurde eine Bedarfsrechnung aufgestellt. Und was die Ticketverkäufe nicht decken, wird vom Land Bremen bezuschusst. Und dann ging es im Januar 2021 los. Einige Stunden vor Konzertbeginn am Donnerstag ist im Pier 2 viel los. Kameraleute und Technikmitarbeiter sind im Einsatz, damit abends alles klappt. Verantwortlich dafür, dass das auch Corona-konform abläuft, ist der Hygienebeauftragte Sven Rolfes.
Wir fangen an mit Schnelltestungen um 11. Wir haben den ASB hier als Partner, der alle Beteiligten testet, alle Techniker, alle Künstler, alle sonstigen Mitwirkenden.
Aber dabei bleibt es nicht. Die Macher wollen kein Risiko eingehen. Abstandsregeln und Maskenpflicht bleiben trotz der Tests bestehen.
Ich versuche immer so die Zahl der hier Anwesenden möglichst so gering zu halten, dass wir uns hier mit möglichst viel Abstand sicher bewegen können und dass wir hier kein Infektionsgeschehen auslösen.
Für die Mitarbeitenden vor Ort sei das kein Problem, sagt Rolfes. Hauptsache nicht mehr warten.
Eigentlich sind erstmal alle froh, dass wir hier dieses Angebot machen können und dass wir hier irgendwie gemeinsam wieder arbeiten können und alle ein bisschen Geld verdienen.
Sven Rolfes ist eigentlich Meister für Veranstaltungstechnik. Für das Projekt hat er eine Fortbildung zum Hygieneschutzbeauftragten gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass im Pier 2 mit einem flexiblen Hygienekonzept gearbeitet wird. Das heißt, sobald die Pandemieregeln es zulassen, sollen wieder Zuschauerinnen und Zuschauer in die Konzerthalle. Bis dahin werden Shows für den Livestream produziert. Wer eine Band sehen will, kann sich ein Ticket buchen und dann von zu Hause zuschauen. Bei Meckes ist man mit 10 Euro dabei. 40 Shows sind bis Ende Mai geplant und vom Land bezuschusst. Danach, hofft Gero Stubbe, geht es in die Verlängerung.
Ich glaube, die Szene braucht das. Wenn hier der Hammer fällt Ende Mai, dann haben wir nach wie vor keine Perspektive. Das wird sich in den nächsten Wochen nicht ändern. Und von daher brauchen wir hier in Bremen diese Perspektive, damit wir möglichst viele Leute über den Sommer kriegen. Wir planen und machen uns sehr, sehr viele Gedanken über die Fortsetzung und sind eigentlich im Kopf auch fertig damit.
Bands für den Club 100 zu gewinnen, das war von Anfang an kein Problem.
Wir hatten eigentlich jetzt eher so gedacht, dass so die ganzen kleinen und mittelgroßen Bands sich ganz doll freuen, dass wir sowas machen. Und entgegen unserer Erwartungen haben wir relativ viel mittelgroße und große Bands, die gesagt haben, haben wir total Bock drauf.
Die Band Selig hat schon im Pier 2 gespielt. Auch Olli Schulz und Matzen haben sich angekündigt. Und nicht nur die Bands und Technik-Crews haben Lust auf das Projekt, sagt Stubbe. 10.000 Zuschauer haben während der ersten 15 Shows eingeschaltet. Eine gute Quote, findet er.
Viele haben ja im Vorfeld gesagt, da komm, das wird nie was. Für den Moment sind wir sehr zufrieden, aber stagnieren ist ja auch doof. Von daher wollen wir natürlich mehr. Deswegen sind wir ja auch alle hier, weil wir arbeiten wollen. Das ist für uns ein großer Luxus, dass wir arbeiten können.
Für die Zuschauerinnen und Zuschauer kommt immerhin ein bisschen Live-Gefühl auf. Meckes fragt immer wieder nach, wie es allen da draußen geht, wie ihnen die Musik gefällt, auch wenn er die Antworten gar nicht hört. Letztlich geht es bei den Konzerten nicht um den Profit, sondern darum, ein Zeichen für die Branche zu setzen. Und auch für Meckes war es deshalb ein schönes Erlebnis.
Es war unglaublich, auch wenn keine Menschen da waren. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Zwischendurch fühlt man sich wie in so einem David Lynch-Film. Es hat eher was von einem Traum als von einer Realität. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass die Leute zu Hause das genauso fühlen wie ich.
Was bei all den Diskussionen und Sorgen über die Corona-Pandemie in die Vergessenheit zu geraten droht, sind die anderen drängenden Probleme unserer Zeit. Wie zum Beispiel kommen wir weg von fossilen Brennstoffen, Autostaus und verstopften Straßen in den Städten. Die Verkehrswende ist Thema in mehreren deutschen Großstädten, aber sie ist Thema auch in der Provinz, auf dem Land, das eben nicht so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet ist. Wer vom Land kommt, weiß, dass man dort kaum auf das Auto verzichten kann. Und dennoch gibt es auch hier Aktivisten, die für eine größere Unabhängigkeit vom Auto kämpfen. Ralf Hutter war für uns in Mittelhessen unterwegs.
Und hier, wo ich jetzt gehe, und also wo wir beide jetzt gehen, wäre halt dieses zweite Gleis.
Im mittelhessischen Dorf Saasen geht Jörg Bergstedt den Bahnsteig entlang und zeigt, wie er sich die Erweiterung der kleinen Bahnhaltestelle vorstellt. Seit 30 Jahren lebt Bergstedt in Saasen und er kennt diesen Bahnsteig nur mit einem Gleis. Früher war das anders.
Und vor ein paar Tagen habe ich gerade ein schönes Foto zugeschickt gekriegt von so einem Eisenbahnfreak. Der hat das ausgebuddelt. Ein Foto, wie hier an diesem Bahnhof ein Zug, ein Pferd, noch so eine richtig alte Lok mit Personenwagen dahinter. Und hier sind zwei Gleise. Und ich konnte mit diesem Foto wunderbar gucken, wo exakt dieses Gleis langläuft. Und wenn man das jetzt wieder reaktivieren würde, das Einzige, was man wegmachen müsste, wäre der Fahrscheinautomat und die Schranke versetzen. Und dann könnte der Takt hier an diesem Bahnhof und an dem Folgebahnhof auch verdoppelt werden.
Die Vogelsbergbahn zwischen Gießen und Fulda verläuft über 105 Kilometer quer durch Hessen, allerdings eingleisig. Sich entgegenkommende Züge können so nur an sogenannten Kreuzungsbahnhöfen, die zwei Gleise haben, aneinander vorbei. Damit die Züge an den Kreuzungsbahnhöfen aufeinandertreffen können, dürfen viele nicht in Sasen halten. Von den stündlich auf der Vogelsbergbahn fahrenden Regionalzügen hält von Montag bis Freitag fast gar keiner in Sasen, da gibt es dann immerhin eine andere Verbindung, und am Wochenende nur jeder zweite. Jörg Bergstedt findet das zu wenig. Die Region leide unter den Sparmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte.
Es ist halt so, dass Weichen und das Stellen von Weichen natürlich viel Geld kostet. Das war damals ja nicht automatisiert. Und sie haben halt dann einfach den Bahnverkehr reduziert. Das war Deutschland Autoland.
Gegen autofreundliche Politik kämpft Bergstedt an vielen Fronten. Der 56-Jährige hat auch den bundesweit bekannten Protest ab 2019 im nahegelegenen Dannenröder Forst unterstützt, wo für eine neue Autobahn viel Wald abgeholzt wird. Er ist mit diversen Gruppen in und um Gießen herum vernetzt, organisiert Aktionen und Kampagnen mit. Auch an sogenannten Verkehrswendeplänen hat er gearbeitet. Stadtpläne, in die fiktive Fahrradstraßen und andere Verkehrswendemaßnahmen eingetragen sind.
Wir sind auch in die Region reingegangen. Also wir haben für 4 Gemeinden im direkten Umfeld von Gießen bereits solche Verkehrswendepläne entwickelt und versuchen, das flächendeckend zu machen und dabei auch immer Bürgerinitiativen aufzubauen.
Der Aktivist hält gerne Vorträge zu verkehrspolitischen Alternativen, um lokale Initiativen anzustoßen.
Am genialsten war zum Beispiel die Bürgerinitiative in Busseck. Das ist ein Nachbarort von Gießen, hier in unsere Richtung, also Richtung Osten. Und dort ist die Verkehrswendeinitiative inzwischen sehr, sehr stark. Und dadurch, dass sie sehr stark ist, beteiligen sich ja auch inzwischen alle daran. Also es sind alle Parteien zum Beispiel vertreten, was ziemlich interessant ist. Und hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir einen Vorschlag für eine wichtige Fahrradstraßenverbindung durch die ganze Gemeinde einstimmig durch das Gemeindeparlament gekriegt haben. Die Parteien haben uns sogar gebeten, dass wir den Antrag formulieren, damit sie sich nicht wieder untereinander zerstreiten, wer diesen Antrag einbringen darf. Das war sehr lustig.
Bei den Kommunalwahlen am 14. März habe sich der Trend zur Verkehrswende auch in den Landkreisen um Gießen herum bemerkbar gemacht, berichtet Bergstedt, und zwar vor allem dort, wo entsprechende Initiativen aktiv sind.
Im Prinzip ist es ja so, dass die Leute im ländlichen Bereich hinsichtlich Mobilität ja eigentlich mehr Probleme haben als die Leute in der Stadt. Also dort wird noch schneller gefahren und der Autoanteil ist noch höher, und an Fahrradweg haben die noch nicht mal die alten vorgestrigen Modelle von Fahrradstreifen oder so etwas, geschweige denn Fahrradstraßen. Also diese Fahrradstraße in Busseck ist jetzt hier die erste im Landkreis.
Für Busseck, wo die Vogelsbergbahn durchfährt, wird nun auch eine weitere Haltestelle gefordert. Einen Lastenradverleih gibt es dort ebenso wie in der Kleinstadt Linden, wo in letzter Zeit auch Fahrraddemonstrationen gemacht wurden. Auch für die Nutzung stillgelegter Bahnstrecken wird in der Region gekämpft. Zum Beispiel setzt sich ein Verein seit vielen Jahren für die Reaktivierung der Lumda-Talbahn ein, einer Trasse entlang des Flüsschens Lumda, ein anderer für die Dietzhölz-Talbahn. Diese und andere Gruppen, die sich für die Reaktivierung von Bahnstrecken einsetzen, können auf die Unterstützung zumindest einiger größerer lokaler und regionaler Parteiverbände zählen. Das Problem ist ein bundesweites. Zwischen 1990 und 2019 hat die Deutsche Bahn Trassen mit einer Gesamtlänge von 6.500 Kilometern stillgelegt.
Diese romantische Liebe, es hat schon einen starken Aspekt vom Besitzdenken.
Der Gedanke kam mir auch gerade, das ist ja auch ein patriarchales Konzept. Also diese ganze Monogamie dient ja ursprünglich eigentlich der Sicherung der männlichen Erbfolge. Und da sind wir jetzt drüber hinausgewachsen. Ja? Und es ist mal gut, das mal zu hinterfragen, ob wir das eigentlich noch leben wollen oder nicht.
Auch wenn es nicht gerade der Mainstream ist, es gibt Menschen, die in offenen Beziehungen oder sogar in Vielfachbeziehungen, in polyamoren Beziehungen leben. Ob das gut gehen kann oder vielleicht sogar besser als in traditionellen Zweierbeziehungen, dieser Frage gehen wir morgen im Wochenendjournal nach mit dem Titel Untreu bis ans Ende unserer Tage. Ab 9.10 Uhr morgen im Deutschlandfunk. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.